Herzlich willkommen zu der ersten Folge der Analytics-Sprechstunde. Wir wollen uns heute und in den nächsten Wochen mit den vielen Fragen beschäftigen, die uns in den letzten Jahren über den Weg gelaufen sind, weil wir häufig mit Leuten zusammensitzen aus dem Marketing, aus dem Produkt, auch teilweise aus der BI, aus der Technik, wo es um ganz spezielle Dinge geht, die viele einfach so per se in Google Analytics oder im Tag Management nicht wissen. Und dadurch, dass mittlerweile Google Analytics auch relativ kompliziert geworden ist, haben wir uns gedacht, es ist Zeit, etwas mehr Licht in das Ganze zu bringen. Und deswegen bin ich hier auch nicht alleine, sondern ich habe Maria-Lena bei mir und die mir extrem bei den vielen Fragen helfen wird und auch schon geholfen hat, die wir uns heute angucken wollen. Magst du ganz kurz dich vorstellen?
Klar. Ich bin Maria-Lena Matysik, Freelancer für Digital Analytics, und ich habe meinen Fokus aktuell vor allem auf Workshops und Coachings zur Verwendung von Google Analytics Daten und allem, was dazugehört, wie auch dem Dashboarding und dem Tag Management.
Genau, und dazu muss man auch sagen, also ich kenne tatsächlich wenige, die so gut dieses Thema schulen können wie dich, weil ich habe das ja schon gesehen. Also wir haben in der Vergangenheit schon mehrere Projekte zusammen gemacht, und ich war immer sehr dankbar, dass du bei dem Coaching-Teil mit dabei warst, weil ich bin jemand, der sehr gerne in die technischen Tiefen abtaucht, der sich auch gerne mit schwierigen Fragestellen beschäftigt. Bei Dinge erklären, sage ich mal, ist so bei mir auf Platz 4. Und ist natürlich super, wenn man dann so eine Art von Podcast macht, aber auf der anderen Seite oder mit dabei ist. Aber auf der anderen Seite, deswegen sind wir ja zu zweit hier und versuchen immer unterschiedliche Perspektiven in die Fragen reinzubringen. Grundsätzlich ist vielleicht als Randnotiz, es ist unser erster Podcast, deswegen verzeiht uns alle komischen Dinge, die hier sind. Wir wollen jetzt auch nicht 150 Anläufe nehmen, um die Willkommens-Message zu sprechen und unsere Vorstellung nochmal zu optimieren. Deswegen, wir gehen mit, einem direkter Aufnahme rein. Und vielleicht noch ganz kurz, das stimmt, jetzt habe ich ganz den Teil über mich vergessen, ganz kurz, ich bin auch freier Berater für Analytics- und Data-Themen, glaube ich, auch schon seit fast 3,5 Jahren, mache auch tatsächlich relativ viel Setup-Themen, weil das einfach noch bei vielen Firmen das drückendste Problem ist, also selbst auch, wenn man so komplizierte Sachen machen möchte wie Attribution, ist es immer gut, nochmal zu schauen, passt denn eigentlich das Tracking-Setup, und deswegen ist das tatsächlich das, was ich am meisten mache. Genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Also das Konzept, was wir uns überlegt haben, wir machen immer so 2 bis 3 Fragen pro Folge, und wir sind natürlich extrem darauf angewiesen, dass ihr uns Fragen schickt. Das heißt, momentan haben wir noch ein Repertoire an Fragen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, aber wir wollen natürlich eure Fragen haben. Und deshalb in den Shownotes seht ihr, wie ihr uns kontaktieren könnt. Deshalb einfach eure Frage kurz schreiben, und gerade zu Beginn ist die Chance noch relativ hoch, dass wir sie auswählen, weil wahrscheinlich noch nicht so viele Fragen kommen werden. Okay, jetzt zur Frage Nummer 1, und das ist eine Frage, wo ich denke, dass diejenigen, die tatsächlich schon ein bisschen tiefer in Google Analytics sind, vielleicht ein bisschen mit den Augen rollen, warum wir diese Frage hier nochmal aufbringen. Es ist aber tatsächlich der Punkt, der bei mir noch fast mit am häufigsten auftaucht. Und zwar wollen wir über die UTM-Parameter sprechen. Weißt du eigentlich, was UTM heißt?
Ja, natürlich. UTM steht für Urchin Tracking Modules, wenn ich mich richtig erinnere.
Perfekt. Ja, genau. Ja, ich muss es tatsächlich nachgucken. Also ich habe es tatsächlich immer nur verwendet, aber um es nie richtig nachgeguckt. Genau, also für alle, die sich wundern, warum das so einen komischen Namen hat. Also Urchin ist tatsächlich die Software, die Google irgendwann mal gekauft hat. Das waren schon ein paar Jahre, ich glaube so 2005, 2006. Und aus dem sozusagen Google Analytics dann wurde. Also es war eine Firma, die schon Web-Tracking gemacht hat, und Google hat die halt gekauft und daraus dann Google Analytics gemacht. Am Anfang noch in der gleichen Form und natürlich mittlerweile sieht es schon etwas anders aus. Aber interessanterweise hat sich genau an der Stelle der Name noch gehalten. Also, warum, ich weiß nicht, Maria, hast du die gleiche Erfahrung, die ich habe, dass häufig UTM-Parameter noch ein Problem sind?
Ja, absolut, immer wieder. Vor allem, weil es bei den Parametern halt auf Konsistenz ankommt, fällt es halt vielen schwer, das in ihre Prozesse zu integrieren.
Ja, und ich glaube, manchmal ist es auch so, dass zwar jeder irgendwie schon mal von UTM-Parametern gehört hat, aber dass es häufig nicht so unbedingt klar ist, warum man das unbedingt machen muss. Und vielleicht ist das auch manchmal der Grund, weshalb das dann vergessen wird. Also deshalb wollen wir ein bisschen kurz damit anfangen, warum macht man überhaupt UTM-Parameter? Und der Hintergrund ist folgender. Google Analytics wird sehr häufig dafür eingesetzt, um Online-Marketing bewertbar zu machen, um zu sehen, okay, welche Kanäle, welche Maßnahmen, die ich mache, helfen eigentlich meinem Business am meisten weiter, um Umsatz zu generieren. Und um das zu machen, bin ich halt darauf angewiesen, dass ich in Google Analytics auch erkennen kann, von welcher Kampagne kam denn jemand auf meine Website, in meinen Shop. Und bei AdWords ist es relativ einfach. AdWords wird direkt mit Google Analytics verbunden. Das heißt, da tauschen sich die beiden Tools untereinander aus und geben die Informationen weiter. Aber für jeden anderen Kanal habe ich diese Informationen nicht. Und deshalb brauche ich halt einen Weg, um Google Analytics sagen zu können, wo kam denn der Nutzer eigentlich her? Und das sind eben die UTM-Parameter. Und UTM-Parameter sind technisch einfach Parameter, die ich an die URL dranhänge. Das heißt, das erkennt ihr daran, wenn oben in der URL ein Fragezeichen steht. Hinter dem Fragezeichen beginnen die URL-Parameter. Und das Fragezeichen leitet immer den ersten ein. Und wenn ich mehrere URL-Parameter habe, verbinde ich die mit einem und mit dem kaufmännischen Und-Zeichen. Und UTM kann ich unterschiedliche UTM-Parameter angeben. Wichtig ist allerdings, dass ich auf jeden Fall UTM-Medium und UTM-Source angebe. Wir werden da auch nochmal einen Link in den Shownotes bereitstellen, wo nochmal eine ganze Erklärung ist, wie ich die UTM-Parameter anlegen kann. Aber ich kann halt über diese UTM-Parameter bestimmen, wie Google Analytics nachher diesen Traffic einordnet. Also wenn ich zum Beispiel sage, Medium ist Social und Source ist Facebook, dann weiß Google am Ende des Tages, okay, den muss ich beispielsweise in den Kanal Social Traffic einordnen. Und das kann ich halt mit jedem Link machen, wo ich selbst halt beeinflussen kann, wie dieser Link aussehen kann. Das heißt also in Press Releases, in Links, die ich an Partner gebe, zum Beispiel an Blogs, die auf mich verlinken, in allen Kampagnen, die ich fahre, also Facebook, Twitter, was auch immer, also überall da, wo ich Links selbst erstellen kann, muss ich darauf achten, dass ich diese UTM-Parameter dranhänge. Maria, hast du noch ganz gute Maßnahmen, wie man dafür sorgen kann, dass diese UTM-Parameter nachher auch, wie du schon gesagt hast, konsistent bleiben?
Ja, also das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man sich einmal praktisch die Struktur untergliedert. Welche Kampagnen habe ich? Wie bezeichne ich jeweils die Quelle und das Medium? Damit es sozusagen eine Übersicht gibt, so die Wahrheit für alle Teams und alle Marketingmanager. Und was dann noch sehr hilfreich ist, wenn man sich ein zum Beispiel ein ganz normales Excel-Dokument anlegt, in dem alle getaggten Kampagnen mit der URL, mit den UTM-Parametern dokumentiert ist, damit man hinterher noch nachvollziehen kann, wann hat wer welche Kampagne mit welchen UTM-Parametern verteckt. Das heißt, wenn man später in den Daten irgendwelche Unstimmigkeiten sieht, kann man nochmal nachschauen, wurde was vergessen oder wurde was versehentlich falsch getaggt, einfach damit man die Historie nachvollziehen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Mittel und man kann theoretisch auch dieses Excel-Dokument so erweitern, dass man Regeln dran setzt, dass automatisch die UTM-Parameter generiert werden. Wir werden auf jeden Fall sowas in den Google, also ein Google Sheet Template verlinken, was es gibt, was sowas zumindest mal ein bisschen irgendwie zeigt. Aber Dokumentation, auch wenn sie nervig ist, ist an der Stelle wirklich hilfreich und wichtig. Vielleicht noch ganz kurz als Exkurs, warum werden UTM-Parameter immer wichtiger? Früher gab es die Möglichkeit, wenn jemand auf eine Website gekommen ist, dass er über den sogenannten Referrer, also über den HTTP-Header, man sehen konnte, von welcher Website er kam. Das heißt also, wenn jemand auf spiegel.de auf einen Link geklickt hat, der zu deiner Website gegangen ist, konnte man dann anhand der Information, konnte Google Analytics rauslesen, der kam gerade von spiegel.de. Daher konnte man früher, war es nicht so schlimm, wenn man mal UTM-Parameter vergessen hat, weil man das dann trotzdem immer noch gesehen hat. Heutzutage ist das Problem, dass viel Traffic, gerade wenn man bei Social sehr aktiv ist, aus Apps kommt und Apps geben diese Informationen nicht weiter. Das heißt, in dem Moment, wenn jemand aus einer App auf meine Website kommt und ich keine UTM-Parameter habe, wird dieser Traffic als Direct Traffic gezählt. Das heißt, ich habe häufig Kunden, die sich über einen hohen Anteil von Direct Traffic freuen und dann sagen, okay, wir haben so eine starke Marke, viele Leute gehen direkt auf unsere Website und wir nachher feststellen, dass es im Endeffekt fast 70% Facebook- oder Twitter-Traffic war. Apps sind da ein Problem. Ein anderes Problem ist, wenn meine eigene Website nicht HTTPS ist und jemand verlinkt von einer HTTPS-Seite auf meine Seite, dann bekomme ich auch keine Information. Das heißt, das wäre dann für mich auch wieder Direct Traffic. Das heißt, der Anteil von nicht zugeordnetem Traffic steigt durch die technologischen Veränderungen und damit wird es halt immer dringender, auch tatsächlich UTM-Parameter einzusetzen. Okay, das als Einstieg zu den UTM-Parametern. Die nächste Frage, die wir haben, ist, wie strukturiere ich eigentlich mein Google Analytics-Konto? Das heißt, wann mache ich eine Property? Wann lege ich eine neue Datenansicht an? Das ist eine Frage, die auch tatsächlich sehr häufig kommt. Maria, magst du damit starten?
Ja, sehr gern. Genau, also wir haben die Frage ausgesucht, weil die Frage nach der Struktur des Google Analytics-Kontos natürlich eine Frage, die man sich ganz am Anfang stellt, wenn man anfängt zu tracken und natürlich auch, wenn man neu anfängt, also bei einem Website-Relaunch zum Beispiel. Also praktisch eine Frage, die nie alt wird. Genau, und würde ich euch einfach mal einen kurzen Überblick geben über die Ebenen, in denen Google Analytics strukturiert ist. Das ist einmal die oberste Ebene, das Konto oder der Account, dann die mittlere Ebene, die Property und die unterste Ebene, die Datenansicht oder die View. Genau, starten wir vielleicht kurz mit dem Konto. Das Konto ist das oberste Level. Das heißt, in der Regel hat ein Unternehmen auch ein Google Analytics Konto. Auf der Kontoebene selbst werden jetzt keine Daten gespeichert in dem Sinne, sondern das Konto dient mehr oder weniger nur als Aufbewahrungsort. Man managt oder man kann dort den Nutzer managen und hat sowas wie Kontoeinstellungen und so weiter. Erst auf der Ebene 1 tiefer, auf der Property-Ebene, wird es dann interessant, denn auf der Property-Ebene werden die Daten dann tatsächlich gespeichert. Google empfiehlt, pro Webseite oder pro App eine Property anzulegen. Und insgesamt kann man sich 50 Properties erstellen in seinem Konto. Eine Property hat auch eine eigene Tracking-ID mit dem Buchstaben UA für Universal Analytics und dann kommt immer eine neunstellige Zahlenfolge. Genau, also auf Property-Level werden die Daten tatsächlich gespeichert. Es hat also eine eigene Tracking-ID, eine eigene Property. Die Daten sind sozusagen in ihrem eigenen abgeschlossenen Behälter. So, wie gesagt, pro Webseite oder App eine Property. Jetzt natürlich die Frage, gehört zum Beispiel mein Blog, gehört er noch zur Webseite oder ist es jetzt schon eine eigene Webseite? Und um solche detaillierteren Fragen zu klären, kannst du dich fragen, welche meiner Daten möchte ich gemeinsam analysieren oder möchte ich die auch getrennt voneinander analysieren? Also zum Beispiel, möchte ich jetzt nur das Verhalten auf der Webseite unabhängig vom Blog analysieren oder Blog- und Website-Traffic gemeinsam? Immer wenn du es gemeinsam analysierst, gehört es in dieselbe Property. Denn sobald Daten in verschiedenen Properties sind, kannst du die in Analytics selbst nicht mehr kombinieren und gemeinsam analysieren. Da könnte man jetzt zum Beispiel noch das Beispiel nehmen von einem Unternehmen, was mehrere Online-Shops für verschiedene europäische Länder hat. Also es gibt zum Beispiel einen französischen Shop, einen deutschen, einen schwedischen und so weiter. Und hier kannst du dich auch wieder fragen, wann oder welche Daten möchtest du gemeinsam betrachten und welche möchtest du auch getrennt analysieren. Und hier könnte man zum Beispiel sagen, dass man auf jeden Fall den Traffic nur im französischen Shop analysieren möchte und nur im deutschen Shop und auch am Ende alle europäischen Länder zusammen. Das heißt, man würde das Setup so gestalten, dass man sagt, man trackt jede Session oder jeden Hit zum einen in die entsprechende Länderproperty, also Deutschland, Schweden, Frankreich, und einmal alles gemeinsam in eine Europa-Property zum Beispiel.
Genau. Für alle die, die jetzt mit 360, also Google Analytics 360 unterwegs sind, da gibt es sogenannte Rollup-Properties. Das heißt, da muss ich diesen letzten Schritt mit der Property für Europa nicht mehr machen, sondern ich kann halt definieren, welche Properties sozusagen zusammengeführt werden sollen. Das ist aber tatsächlich etwas, was ich nur in den 360-Konten habe.
Mhm. Es hat auch noch einen anderen Vorteil, gerade wenn man mit sehr vielen Daten arbeitet, in unterschiedliche Properties zu tracken. Und zwar fängt Google Analytics an, bei einem Limit von 50.000 Session in dem Zeitraum, den du gerade analysierst, die Daten zu samplen. Das heißt, die Metriken, die du in den Reports siehst, werden dann nicht mehr auf Basis aller Daten berechnet, sondern nur auf einer Stichprobe. Und wenn du jetzt natürlich kleinere Properties hast, also zum Beispiel nur für Frankreich, dann kannst du größere Zeiträume analysieren, ohne dass deine Daten gesampelt werden.
Genau. Ja, sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Es ist natürlich, also wenn ich irgendwann wirklich ein Sampling-Problem habe, das heißt also mit allen meinen Properties selbst die Unterteilung habe, dann natürlich kann es Strategie sein zu sagen, okay, jetzt mache ich eine Berlin-Property auf und vielleicht auch eine Hamburg, wobei das teilweise auch vom Tracking schon schwierig wird. Dann ist tatsächlich so ein Punkt erreicht, wo man sich grundsätzlich Gedanken über sein Tracking-Setup machen sollte, um mit dem Thema Sampling umzugehen. Also das kann dann sein, dass man sagt, okay, man geht auf 360. Das ist aber natürlich ein relativ hohes Investment. Oder man schaut halt, ob es vielleicht auch andere Tracking-Tools neben Google Analytics gibt. Aber das ist wahrscheinlich sogar noch ein Thema für irgendeine andere Frage.
Ja, dann fehlt unterste Ebene, und zwar die Datenansicht beziehungsweise View auf Englisch. Datenansicht, wie das Wort schon sagt, zeigt die Daten einer Property nur und speichert sie nicht in dem Sinne. Das heißt, eine Datenansicht ist die Sicht auf die Daten und du kannst die mithilfe von unter anderem Filtern verändern und dir dann in einer Datenansicht zum Beispiel nur den Traffic aus einem bestimmten Marketingkanal, zum Beispiel jetzt nur die SEA-Daten anzeigen lassen. Genau, man kann insgesamt 25 Datenansichten pro Property anlegen. Und die Strukturierung der Datenansichten ist noch ein bisschen individueller oder noch vielfältiger möglich als jetzt zum Beispiel von einer Property. Aber im Großen und Ganzen richtet man sich da eigentlich an den Analysebedürfnissen der Anwender aus. Also zum Beispiel könnte man eine Datenansicht anlegen fürs Management mit einer allgemeinen Übersicht oder eine Datenansicht, die ganz speziell auf das Online-Marketing-Team zum Beispiel zugeschnitten ist. Oder auch eine, die zum Beispiel irgendwie technische Details, Fehlermeldungen dem IT-Team zeigt, beispielsweise.
Wichtig bei den Datenansichten ist, dass die Daten nicht historisch rückwirkend reinkommen, sondern ich sammle erst Daten, wenn ich eine neue Datenansicht gesammelt habe. Das heißt, es macht schon Sinn, sich relativ früh, also jetzt auch mit so Datenansichten, nicht zu lange zu warten, wenn ich die anlege. Das heißt, wenn ich da viele Daten drin haben will, er sammelt halt erst ab dem Moment, ab dem ich die Datenansicht erstellt habe.
Und in dem Zusammenhang ist es halt auch sehr wichtig, dass man gleich von Anfang an immer eine Datenansicht hat, die roh bleibt, also die keine Filter oder sonstige Einstellungen beinhaltet, damit man, falls man sich in anderen Datenansicht verkonfiguriert hat oder so, immer noch eine Fallback-Lösung hat,
genau,
wo wirklich alle Daten noch drin sind.
Das ist wirklich sehr zu empfehlen, weil es kommt immer mal wieder vor, also selbst bei so einfachen Sachen wie, dass vielleicht Bot-Traffic rausgefiltert wird, weil das ist jetzt per se nicht angeschaltet, das sollte man dann in seiner produktiven Ansicht auf jeden Fall anschalten, aber wenn man noch eine Datenansicht hat, die keine Filter hat und auch keine anderen Datenmanipulationen hat, dann hilft es immer mal wieder, um beispielsweise Fragen zu beantworten, okay, wir haben hier einen Abbruch an Sessions von meinetwegen der Quelle X. Liegt das jetzt am Filter oder liegt das tatsächlich daran, dass der Traffic wirklich weggegangen ist? Weil manchmal liegt es auch tatsächlich an den Filter-Settings.
Genau. Vielleicht ein Punkt, der auch noch relevant ist in dem Zusammenhang, ist, dass man die Account-Struktur, also was ist eine View, was ist eine Property, auch dafür nutzen kann, die Nutzerrechte individuell zu vergeben. Dass man halt wirklich nur den Leuten Zugriff auf eine Datenansicht gibt, für die die Daten dann halt relevant sind.
Stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Wobei man dazu sagen muss, also das ist immer noch mein Problem. Ich finde die Nutzerverwaltung bei Google Analytics manchmal ein bisschen schrill. Also zum Beispiel, man kann jemandem Zugriff auf eine Datenansicht geben, aber wenn derjenige zum Beispiel auch Filter setzen darf, dann muss ich ihm Zugriff auf der Account-Ebene geben, damit er wirklich Filter hinzufügen kann oder neue im Endeffekt konfigurieren kann. Es macht auf einer gewissen Ebene Sinn, auf einer manchmal organisatorischen Ebene auch wiederum nicht. Aber gerade für den Punkt, wer soll eigentlich was sehen, dafür sind Datenansichten tatsächlich sehr gut.
Absolut.
Okay, perfekt. Die nächste Frage oder die letzte Frage, die wir heute haben, ist, und das ist, denke ich, auch eine Frage, die häufig aufkommt, ist, wie kann ich eigentlich meine Google Analytics Daten mit meinen Kollegen oder beispielsweise halt auch mit meinem Management teilen?
Ganz genau.
Ich habe gesehen, du hast da unterschiedliche Formen aufgeschrieben, genau. Und vielleicht lass uns die mal durchgehen.
Genau, also ich habe meine Ideen so ein bisschen in drei verschiedene Möglichkeiten untergliedert. Das erste wäre, sag ich mal, so die allererste Standardoption, dass man sich in den Standard-Report seinen Report konfigurieren kann, filtern kann, den Zeitraum auswählen kann, noch eine sekundäre Dimension dazu nehmen kann, bis es halt passt, das, was man sehen will. Und genau, dann kann man die Daten exportieren. Entweder kann man sie per E-Mail verschicken, also man kann ja auch regelmäßig verschicken, nicht nur einmalig, also irgendwie jeden Montag soll genau dieser Report an folgende 5 Kollegen rausgehen. Und man kann sich die Daten auch exportieren als Excel oder auch als CSV oder PDF. Und genau in dieser ersten Möglichkeit werden tatsächlich die Daten exportiert. Also logischerweise, ne, stehen dann im Excel-File drin oder in der E-Mail und werden den Leuten zugeschickt.
Genau, also gerade auch der Teil mit der E-Mail ist manchmal ein übersehenes Feature, was es gibt. Es ist jetzt auch nicht das Schönste, also man kriegt jetzt keine top aufbereiteten Links, also wie gesagt, entweder kriegt man ein PDF oder man kriegt ein Excel-Link, aber nichtsdestotrotz, es ist gerade um, sag ich mal, einfache, nicht jetzt besonders aufbereitete Reports in einem Team zu verteilen, das ist eine sehr angenehme Möglichkeit. Gerade weil man halt einstellen kann, dass ich es halt immer montags morgens um 9 kurz die Zahlen der Vorwoche zugeschickt bekomme.
Genau. Eine zweite Option wäre, wenn man sich zum Beispiel ein Segment oder auch einen benutzerdefinierten Report erstellt, den zu teilen. Das heißt, genau, man legt ihn sich an und klickt dann auf teilen. Also Segmente und benutzerdefinierte Reports, muss man vielleicht sagen, sind erstmal nur Private Assets. Keine Ahnung, kennst du dafür das deutsche Wort?
Ja. Naja, individuell verfügbar, würde ich vielleicht sagen. Nee, also das deutsche Wort im Tool kenne ich tatsächlich nicht, aber ja, sie sind erstmal nur für mich sichtbar.
Genau. Und wenn man dann auf Teilen klickt, teilt man das Segment oder den Report als Konfiguration. Also die Daten werden nicht selbst geteilt, sondern die Konfigurationen erscheinen dann in der Ansicht des anderen Google Analytics-Nutzers und die Daten werden dann sozusagen für die andere Person geladen. Also man teilt nicht Daten selbst, sondern nur genau die Segment- oder Report-Konfiguration.
Was ganz schön ist, weil man dann nämlich auch theoretisch Reports und Segmente über verschiedene Accounts und Properties teilen kann. Auch wenn die vielleicht ein bisschen anders strukturiert sind, auch ein bisschen anders konfiguriert sind, kann man dann das Segment trotzdem mal als Ausgangsbasis nehmen und kann es dann beispielsweise für sich auch noch verfeinern. Das heißt also, man ist aber nicht darauf angewiesen, dass nur für den speziellen, nur für die spezielle Property oder nur für die spezielle Datenansicht zu haben, sondern das funktioniert für alle.
Genau. Genau. Und die dritte Möglichkeit, Daten zu teilen, wäre nicht aus Google Analytics selbst oder nicht in Google Analytics selbst, sondern indem man die Google Analytics-Daten in einem externen Dashboard, nenne ich das mal, auch in einfachen Versionen teilt. Also zum Beispiel kann man sich einen Google Sheet anlegen, das Google Analytics Add-on installieren und dann in dem Google Sheet sich einen Report konfigurieren, sodass die Daten aus Analytics direkt im Sheet ausgegeben werden. Und die können dann auch wöchentlich in dem Sheet selbst aktualisiert werden, ohne dass man sich immer wieder in Analytics einloggen muss.
Genau, und das ist, würde ich fast sagen, am Ende des Tages sogar fast die häufigste Form, wie dann Daten geteilt werden. Das heißt, Google Sheets wahrscheinlich sogar noch am häufigsten, entweder über die Google Analytics API oder beispielsweise über einen Service, der sich Supermetrics nennt, der aber allerdings monatliche Gebühr kostet. Dann aber neben Google Analytics auch noch andere Datenquellen hat. Und ich merke halt, dass immer mehr auch rüber zu Google Data Studio gehen. Es ist ja mal so in der Presse als der Tableau-Ersatz schlechthin gefeiert worden, als es gelauncht worden ist. Da ist es natürlich bei Weitem nicht. Nichtsdestotrotz ersetzt es mittlerweile ziemlich gut Reports in Google Analytics oder auch Reports, die vorher halt beispielsweise in Excel-Tabellen drin waren, weil ich mit Data Studio muss ich nicht noch ein anderes Add-on einrichten. Das heißt, ich kann direkt meine Daten da reinziehen. Ich kann damit Reports und Dashboards bauen, habe unterschiedliche Visualisierungsmöglichkeiten und kann mir damit halt relativ schnell Datenansichten auf meine Daten konfigurieren, also wirklich High-Level. Gerade wenn es um Management-Reporting geht, möchte ich jetzt nicht noch jede Landing-Page im Einzelnen haben, sondern ich möchte es ja irgendwie zusammenfassen und das kann ich halt in Data Studio ganz gut machen und kann dann auch über Verlauf-Charts sehen, wie sich im Endeffekt ein Geschäft entwickelt hat.
Ganz genau, ja.
Das ist, genau, also Data Studio ist auch wirklich das Produkt, wo ich momentan fast am meisten drauf gucke, weil da passiert momentan noch relativ viel, was neue Features und Neuerungen angeht. Hingegen Google Analytics ist ja schon ein sehr, wie soll man sagen, ein sehr erwachsenes Produkt. Dementsprechend gibt es immer wieder mal ein paar Erweiterungen bei Google Analytics, gerade wenn es in die Richtung hingeht, userzentrierte Ansichten, aber bei Google Data Studio passiert momentan wirklich noch das meiste. Also selbst wenn ihr das mal vor 2 Monaten oder 3 Monaten ausprobiert habt und irgendwie ein bisschen frustriert wart, weil man noch nicht ganz das machen konnte, was ihr machen wolltet, schaut auf jeden Fall mal wieder rein, weil da passiert eigentlich auf monatsweise was, dass neue Dinge hinzukommen. Ich weiß noch nicht, ob die Export-Funktion mittlerweile da ist, da habe ich jetzt heute gar nicht mehr reingeguckt. Das ist tatsächlich das, was mir letztes Jahr immer noch am meisten gefehlt hat, dass ich halt de facto keinen Report als PDF exportieren kann. Ich glaube, es geht immer noch nicht,
also
oder?
Also ich habe es auch noch nie gemacht, muss ich sagen. ja, wahrscheinlich, ja.
Okay, ja, nee, es gab auch einfach nie eine richtige Funktion dafür. Das ist, man kann sich einen Screenshot machen, aber das ist natürlich ein bisschen sinnfrei. Nee, tatsächlich, Export war etwas, was immer, also anders gesagt, man kann diese Data Studio Dashboards oder Reports sehr einfach teilen, weil es funktioniert genauso wie ein Google Doc. Das heißt, ich habe oben einen Share-Button, ich kriege eine URL, die schicke ich jemandem, dann kann er es sehen. Das heißt also, ich bin nicht gezwungen, das Ganze auch wirklich noch als PDF irgendwie rauszuziehen, aber manchmal möchte man es vielleicht trotzdem und das gab es halt noch nicht.
Ja, was ich vor allem das Schöne an Google Data Studio finde, ist, dass man mit einfachen Mitteln, also relativ schnell auch einfache Reports oder Dashboards erstellen kann. Und wie du schon gesagt hast, also Data Studio wächst und es gibt immer mehr verschiedene Funktionalitäten, sodass man auch immer komplexere Filtermöglichkeiten und Metriken, die man selbst berechnen möchte, auch mit in die Dashboards dann einbeziehen kann. Aber wenn man erstmal damit anfängt und noch nicht so konkrete Vorstellungen hat oder auch noch nicht so viel Erfahrung damit hat, geht es trotzdem relativ schnell und einfach, dass man Daten mit anderen teilen kann.
Ja, richtig. Also man kommt sehr schnell rein. Das ist wirklich wie ein Google Doc schreiben. Das war auch so ein bisschen, also zumindest in der Präsentation haben sie auch gesagt, dass das so der initiale Gedanke des Tools war, dass es im Endeffekt nachher ist wie ein Dokument nehmen und dann schreiben und man zieht sich ein paar Charts rein. Das funktioniert auch tatsächlich so. Was man auch noch dazu sagen kann, ohne jetzt zu viel Werbung für Google Data Studio zu machen. Mittlerweile hat man auch die Möglichkeit, andere Datenquellen noch hinzuzuziehen. Also AdWords ging per se schon immer. YouTube ging auch, also geht auch. Mittlerweile gibt es aber sowas, das nennt sich Community Connectors. Das heißt, da können andere Anbieter Konnektoren für Google Data Studio zur Verfügung stellen. Und da gibt es beispielsweise mittlerweile auch Möglichkeiten, Daten direkt aus Facebook in die Dashboards reinzuziehen, aus Twitter, soweit ich weiß, und auch schon relativ viele exotischere Advertisement-Plattformen, wo ich die Daten mir halt mit reinziehen kann. Das heißt, ich kann mir dann auch Dashboards nicht nur mit Google Analytics-Daten bauen, sondern kann halt auch meine anderen, sage ich mal, Marketing-Plattform-Daten mit hinzuziehen. Wie zum Beispiel Kosten, was ja häufig wichtig ist. Genau, damit hätten wir unsere drei Fragen für heute. Wie gesagt, es war unsere erste Episode. Wir hoffen und deswegen ist Feedback für uns extrem wichtig. Schreibt uns bitte gerne, wie ihr es gefunden habt. War es tief genug, also hat es genug Insights gegeben, war es zu kompliziert, hätten wir es kürzer machen sollen, hätten wir es länger machen sollen, also alles, was euch beim Hören direkt eingefallen ist, bitte sofort an uns schicken. Wie gesagt, die Kontaktmöglichkeit findet ihr in den Shownotes. Ansonsten, wenn ihr kein Feedback habt, dann schickt uns eure Fragen. Das heißt, alle Dinge, die ihr für Google Analytics, auch fürs Tag Management, fürs Tracking allgemein, aber auch für Dashboards, was euch da durch den Kopf geht, wo ihr keine schnelle Antwort drauf bekommt, schickt uns die bitte. Dann können wir schauen, dass wir die in den nächsten Sendungen mit besprechen werden.